Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten.
Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten. Mein Name ist Markus Oppel, ich bin bundesweit tätiger, unabhängiger Pflegeberater und Sachverständiger und habe die Mission, Menschen mit seltenen Erkrankungen gut zu beraten und die Betroffenen und deren Angehörigen auf ihrem Weg zu begleiten. Und um die Zweitgenannten soll es heute gehen. An- und Zugehörige von Betroffenen mit der Diagnose NMOSD und welche Rolle die Angehörigen einnehmen. Bevor ich meine Gäste für heute begrüße und vorstelle, möchte ich erst noch kurz die Erkrankung in Grundzügen vorstellen. Die Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankungen, wir nennen es heute NMOSD, wie die Abkürzung lautet, sind sehr seltene schwere Autoimmunerkrankungen, bei denen sich das Immunsystem gegen ein bestimmtes körpereigenes Eiweiß, das sogenannte Wasserkanalprotein Aquaporin 4, richtet. Die Symptome von NMOSD sind ähnlich wie die der Multiplen Sklerose, der MS, nämlich wiederkehrende schubförmige Entzündungen des zentralen Nervensystems, die vor allem den Sehnerv und das Rückenmark betreffen. Heute wollen wir darüber sprechen, was die Diagnose NMOSD für Familienmitglieder von Betroffenen bedeutet. Und dafür habe ich zwei Angehörige zu Gast, deren Lebenspartnerin bzw. deren Tochter mit NMOSD lebt. Und als erstes heiße ich Matthias bei mir im Podcast willkommen. Matthias ist mit einer NMOSD-Patientin verheiratet. Die beiden haben 3 Kinder. Die Erkrankung seiner Frau ist erst seit Juni 2024 bekannt. Die ganze Situation ist also zum Zeitpunkt der Aufnahme noch sehr neu. Mit ihm möchte ich unter anderem darüber sprechen, wie man als Paar eine solche lebensveränderte Diagnose verarbeitet. Hallo Matthias, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
Hallo Markus.
Und wir sind heute sogar zu dritt, denn ich darf auch Christine begrüßen, eine Angehörige mit gleich mehreren Familienangehörigen, die unter chronischen neurologischen Erkrankungen leiden. Zum einen leben ihre Schwiegermutter und auch ihr Mann mit multipler Sklerose. Darüber hinaus hat ihre Tochter Sabrina erst im Alter von 31 Jahren MS als Fehldiagnose und dann 2021 im Alter von 36 Jahren NMOSD als Diagnose bekommen. Mit Christine möchte ich vor allem über die Mehrfachbelastung, vor allem aber auch über den Einfluss der NMOSD auf die Beziehung im Mutter-Tochter-Verhältnis sprechen. Hallo Christine, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
Hallo Markus.
Als selbst mehrfach pflegender Angehöriger weiß ich aus persönlichem Erleben, wie wichtig es ist, Auszeiten zu finden und achtsam mit Körper, Seele und Geist umzugehen. Und damit möchte ich direkt bei Matthias anklopfen und fragen. Matthias, hast du ein ganz persönliches Hobby? Etwas, was du nur für dich alleine machst? Wann hattest du das letzte Mal Zeit, etwas ganz für dich zu machen?
Ja, das gibt's tatsächlich, das ganz persönliche Hobby. Bei mir ist es die Ahnenforschung. Und zwar, ich erforsche hier nicht nur die Lebensdaten und die Berufsbezeichnungen, sondern mich interessiert tatsächlich das Leben der Vorfahren, was man da noch für Spuren entdecken kann. Und wenn ich da dann Tatsachen herausfinden konnte aus alten Protokollen oder Unterlagen, dann versuche ich das Ganze in das aktuelle Zeitgeschehen einzuordnen.
Vielen Dank. Und Christine, hast du auch ein Hobby? Hast du irgendwas, was dir hilft, dich aus dem Alltag auszuklinken?
Ja, Socken stricken. Das habe ich in meinem Alter jetzt noch gelernt. Das beruhigt mich. Die Kinder freuen sich drüber. Und wie gesagt, da kann ich richtig abschalten.
Ach, wie toll.
Ansonsten natürlich lesen und was einen beruhigt und wo man ein bisschen abschalten kann.
Das ist ein ganz, ganz toller Punkt, direkt das Abschalten können. Wie klappt das mit dem Abschalten? Darüber wollen wir heute ins Gespräch kommen und ich möchte mit Christine direkt anfangen. Wie ist denn die NMOSD im Alltag? Wie spielt sich das ab? Was macht die NMOSD an mehr Belastung für dich? Wo musst du deiner Tochter denn zur Seite stehen?
Also ich muss sagen, die Therapie, die sie macht, die schlägt Gott sei Dank gut an. Es hat natürlich eine Zeit gedauert, bis man das festgestellt hat und bis sie die richtige Therapie bekommen hat. Bis dahin war es natürlich sehr schwierig, weil wir wussten ja gar nicht, was sie eigentlich hat. Wir gingen ja immer davon aus, dass sie MS hat. Und ich habe mich halt überwiegend um die Enkelkinder gekümmert und ihr Mann hat sich um seine Frau gekümmert.
Okay, vielen, vielen Dank für den Einblick. Jetzt hat Christine ja quasi den Vorteil, in der direkten Pflege so ein bisschen sich zurücknehmen zu können und mehr da zu sein und zu unterstützen, als direkt zu helfen. Matthias, bei dir könnte ich mir vorstellen, ist das ein bisschen anders. Ich nehme an, du hast dich in der Aufzählung von Christine nicht ganz so wiedererkannt, denn du bist ja in dem Fall tatsächlich der, der wirklich hilft an der Frau.
Ja, Markus, da hast du schon recht. Es gibt aber trotzdem einen Punkt, wo ich mich da wiedererkannt habe. Und zwar, bei Christine ist es ja so, sie ist die Mutter und es geht um die Tochter als die Erkrankte. Und da habe ich auch eine Parallele. Meine Tochter, die ist seit Geburt an schwerhörig und hat da auch eben die ganzen Folgen daraus, das ganze Leben jetzt, mittlerweile ist sie 20 Jahre, zu tragen gehabt und da hat man auch viel wirklich miteinander machen müssen. Ein Cochlea-Implantat wurde ja eingesetzt. Das ist eine Lebensaufgabe und insofern kann ich mich in die Situation von der Christine hineinversetzen.
Und was gibt es denn direkt im Bezug auf die NMOSD für einen Hilfebedarf? Wo darfst und musst du denn unterstützend tätig sein?
Das sind eigentlich sehr viel alltägliche Dinge. Meine Frau, wenn man sich das so vorstellt, ja, die hat natürlich viele Rollen. Die eine Rolle, das ist die Rolle im Beruf. Aktuell ist sie ja krankgeschrieben. Das heißt, hier ist ja insofern jetzt keine Belastung für uns daraus da. Aber das ist ja so, wenn meine Frau dann zu Hause ist, das kennt jeder, eine Mutter, die hat wir haben insgesamt ja 3 Kinder, immer viel zu tun und das Ganze, das geht jetzt natürlich nicht mehr so, wie das bisher alles gegangen ist. Ich war normalerweise immer derjenige, der Vollzeit als Pendler berufstätig gewesen ist vor ihrer Erkrankung. Das funktioniert jetzt natürlich so nicht mehr. Denn bei vielen Sachen, die alltäglich sind, wie das Einkaufen, sie mal zu Arzttermin begleiten oder wenn ich auch an die Anfangsphase denke, beim Schub, sie war über 7 Wochen ja nicht da. Da ist also wirklich sehr, sehr viel notwendig an Unterstützung. Ich möchte eigentlich gerade mal diesen ganzen Werdegang so erzählen, wie das losging mit dem ersten aktuellen Schub, denn bei uns ist das Ganze ja noch nicht so lang her. Da fängt es einfach so an, so über einen Zeitraum von 3 Tagen bauten sich bei meiner Frau Symptome auf. Wir konnten das keiner Krankheit zuordnen. Gut, wir sind auch Laien, aber es hat irgendwie jegliche Vorstellung von uns gefehlt. Sie sprach von aufgeblasenen Füßen, wie wenn da überall Luftballons rumhängen würden. Dann hat sie erzählt von einem wabbeligen Knie, ja, oder sie hat auch ein entsprechendes Gangbild dann dazu gezeigt. Es wurde immer abstruser dann. Sie erzählte dann, ja, sie spürt ein Korsett am Leib. Das ist wahnsinnig zugeschnürt, ja. De facto, es war Sommer. Sie hat ein T-Shirt getragen, ja. Also, das war alles insgesamt eben sehr, sehr rätselhaft, ja. Und jetzt kommt natürlich diese Rolle dann, wo man da reinschlüpfen muss. Man geht erst zum Arzt. Da ist meine Frau allein zum Hausarzt hingegangen. Für den Hausarzt war eigentlich gleich klar, oje, das ist kein Fall für den Hausarzt. Da muss es also in die Notaufnahme einer Klinik gehen. Das war dann der nächste Schritt. Ja, dieser Schritt, der war nicht sonderlich erfolgreich. Da ist das zwar alles so zur Kenntnis genommen worden, aber denen ging es letztendlich genau gleich wie mir. Man konnte es wirklich nicht fassen und zuordnen. Das war also völlig befremdlich für die Ärzte, was sie da als Patientin äußerte. Und wenn man natürlich meine Frau nicht kennt, die also wirklich überhaupt nicht zu irgendwelchen Übertreibungen oder komischen Darstellungen neigt, dann ist es natürlich auch von Arzt gar nicht so leicht einzuordnen, ja, um was es da geht. Dann war das so am Tag drauf. Dann sind wir zusammen dann wieder in die Notaufnahme gegangen und ich war dann auch bei den ganzen Arztgesprächen mit dabei und habe dann einfach immer unterstützt und bekräftigt, wie meine Frau so tickt, wie sie eigentlich so drauf ist. Und dann habe ich gemerkt, dann haben auch die Ärzte auf einmal viel mehr verstanden, da muss irgendetwas ganz Außergewöhnliches dahinter stecken. Wir hatten das Pech, es war dann Wochenende, sie wurde in die Klinik aufgenommen, da ist dann nicht viel gemacht worden, aber wirklich am Montagmorgen ging es dann auch gleich los und dann waren es nur noch wenige Stunden auch bis zu einer ersten Diagnose nach einem MRT. Ja. Und dann begannen ja die eigentlichen Tage dann in der Klinik. Auch hier ist es dann wieder wichtig, dass man sich täglich sieht, besucht. Da ist nicht so viel Personal da, dass da alles von der Klinik geleistet werden kann. Die Erwartung kann man auch gar nicht haben. Sie musste das Gehen völlig neu lernen. Also Hindernisse, die man nie als Hindernisse bisher gesehen hat, waren auf einmal Stolperfallen oder könnten einen Sturz hervorrufen. Ja, eine Treppe sich zu wagen, an sowas war eigentlich gar nicht zu denken bei den Symptomen, wie die sich gezeigt haben. Und so sind es viele Dinge, dass man auch zum Beispiel dann beim Duschen unterstützt und hilft, so alltägliche Dinge, wo man miteinander hier sich gegenseitig unterstützt. Aber dann kommt ja noch das andere dazu, die psychische Belastung, die aus der Erstdiagnose dann auch irgendwo entsteht. Man befasst sich damit, was ist das? Was bedeutet das für mich, für uns, für unser Leben? Und ich glaube, wenn man da alleine ist und niemand hat, dann ist es ungleich schwieriger zu verarbeiten. Jetzt gibt's natürlich die schubfreie Zeit. Jetzt die Hauptsymptome in diesem schubfreien Alltag, den wir jetzt seit einiger Zeit miteinander leben, das sind wirklich die Mobilitätseinschränkungen. Da fehlt es einfach an der Ausdauer, die seither da gewesen ist. Sie hat eigentlich fast am ganzen Körper inzwischen Empfindungsstörungen. Das geht von Taubheit, einem Schwebegefühl, dem Korsettgefühl. Auch im Gesicht ist es vorhanden. Oder sogar die Zunge ist in Teilen taub. Warum auch immer. Es wirkt sich aber auch in anderen Dingen im Körper aus. So entstehen da Verdauungsstörungen. Oder wenn ich jetzt an die Nächte denke, es ist seit der Erkrankung so, dass sie wirklich ausgeprägte Durchschlafprobleme hat. Dann, was auch passieren kann, dass völlig spontan Krämpfe entstehen können. Und man spürt, sie ist nicht mehr der Mensch, den ich kannte seither so viele Jahre. Sie hat eine Konzentrationsschwäche entwickelt. Und es ist dann trotzdem auch noch zusätzlich diese psychische Belastung über die Krankheit da. Ja, dann jetzt im Alltag ist natürlich das Nächste zu erkennen, was ist eventuell ein neuer Schub? Das ist auch so ein Thema, wo wir erst ein Gefühl dafür haben entwickeln müssen. Denn das Symptombild kann durchaus variieren. Am einen Tag ist mehr das im Vordergrund, am anderen Tag mehr jenes. Aber auch dafür muss man erst die Antennen ausbilden gemeinsam. Und wir haben uns dazu auch mit diesen ganzen Wirkungszusammenhängen damit beschäftigt, in welchem Abschnitt von der Wirbelsäule da Probleme vorliegen, welcher Abschnitt kann dann die Folgeauswirkungen haben, wie kann das Ganze variieren. Und jetzt steht natürlich vor uns an erster Stelle die jetzt geeignete und individuell, denke ich, wirklich gut ausgewählte Schubprophylaxe. Das ist etwas, auf das vertrauen wir. Natürlich gibt es auch für uns die üblichen Wartezeiten, zum Beispiel beim Sozialamt für die Feststellung eines Grades der Behinderung. Oder wir haben auch Probleme mit einem Reha-Bericht, in der attestiert worden ist, dass meine Frau 6 Kilometer gehen könnte und mehr als 6 Stunden stehen könnte. das ist nicht im Entferntesten die Realität. Und da muss man dann tatsächlich immer wieder auch drum kämpfen, dass die Sachen so wie die Tatsachen sind, dann auch dokumentiert werden.
Super, vielen, vielen, vielen Dank, lieber Matthias, für die sehr, sehr tiefen Eindrücke in euer Leben, in eure Diagnostik, in euren Weg hin zur Diagnose und hin zum Verarbeiten der Erkrankung im Alltag und natürlich auch infolgedessen allem, was du ihr an der Seite stehst und für sie da bist. Ja, Christine, kannst du dich noch an den allerersten Gedanken erinnern, als deine Tochter die Diagnose bekommen hat?
Ja, sehr gut sogar. Ich war total überfordert. Ich hatte noch nie etwas über NMOSD gehört. Ich habe nicht gewusst, ist es schlimmer als MS? Ist es nicht so schlimm wie MS? Ja, dann macht man sich halt erstmal übers Internet schlau, natürlich. Und die Informationen waren teilweise widersprüchlich. Also so richtig schlau draus geworden bin ich nicht. Aber man unterhält sich dann natürlich. Meine Tochter hat mir das ganz genau erklärt. Und ja, aber trotzdem, also man hat das immer im Hinterkopf, was passiert, wann kommt der nächste Schub. Die kleinste Erkältung, macht man sich Sorgen, übersteht die Erkältung mit oder ohne Schub? Kann sie wieder gehen? Kann sie richtig sehen? Bei ihr war es ja dann am Anfang so schlimm, dass sie auf einem Auge blind war. Das war natürlich ein totaler Schock für uns. Ja, wie gesagt, also momentan geht es ihr relativ gut. Sie kann wieder Auto fahren. Sie kann wieder gehen, ohne Rollator. Das war auch ganz, ganz schlimm für mich, dass sie wirklich keinen Schritt mehr laufen konnte. Und der Mann hat dann den Rollator von meinem Mann geholt. Und sie war so stolz, dass sie nach ein paar Wochen wirklich 200 Meter laufen hat können mit Rollator und wieder zurück nach Hause, die Treppe rauf. Also das war wirklich ein super, super, super gutes Erlebnis. Ja, es ist nicht einfach mit dieser Krankheit. Vor allen Dingen, weil ich natürlich bedingt dadurch, dass meine Schwiegermutter und mein Mann MS hatten, immer auf MS eingestellt bin. Also bei mir muss ich das erst, wie soll ich sagen, im Kopf klar machen, dass das auch eine andere Erkrankung ist. Und ich habe halt auch ein Problem damit, dass ich nicht weiß, hat sie MS und NMOSD oder hat sie nur NMOSD? Das ist halt bis jetzt immer noch nicht geklärt in meinen Augen. Und das ist halt schon sehr belastend.
Und hat sich dein Vorwissen in dem Bereich, also eine neurologische Autoimmunerkrankung, hat verschiedene Ausprägungen. Du bist ja auch nicht sicher, ob beide Diagnosen vorliegen. Aber hat sich das Vorwissen in dem Bereich denn als hilfreich erwiesen, zum Beispiel in Bezug auf die von Matthias vorbenannte Bürokratie, dass man eben weiß, ach so Pflegegrad, gerade der Behinderung, da muss ich da und da einen Antrag stellen und das klappt eh nicht. Hast du da das Gefühl, dass solche Dinge dir leichter gefallen sind, hier beratend zur Seite zu stehen und zu unterstützen?
Ja, das mit der Bürokratie auf alle Fälle. Also ich habe halt meine Tochter unterstützt, habe gesagt, das musst du machen, das musst du machen. Da musst du anrufen und da musst du schreiben. Du darfst dich locker lassen. Wie gesagt, das ist die bürokratische Seite. Die andere Seite ist Vorteile, dadurch, dass ich, wie gesagt, schon vorbelastet war. Das war sogar schlimmer, weil ich wusste, wie meine Schwiegermutter gelitten hat. Ich wusste, wie mein Mann gelitten hat. Und das Wissen, dass meine Tochter das Gleiche durchmachen muss. Also das war für mich verheerend. Wirklich verheerend. Ich habe also nächtelang nicht geschlafen. Ich habe nichts mehr essen können. Das war so belastend für mich. Noch dazu, weil es ihr halt auch so schlecht ging. Und wie gesagt, die Therapie. Und ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, dass sie laufen kann, dass sie sehen kann, dass sie wieder in die Arbeit gehen kann. Das kann man mit Worten gar nicht ausdrücken.
Jetzt sind wir so emotional, jetzt bleibe ich gleich auf der Gefühlsebene und gehe einmal rüber zu Matthias. Matthias, mit so einer Diagnose im jungen Erwachsenenalter, da verändert sich ja auch was als Paar. Da verändert sich was in der Beziehung. Hast du Lust, uns da so ein bisschen teilhaben zu lassen?
Ja, vielleicht das junge Erwachsenenalter. Wir sind ja durchaus schon, die 50 haben wir schon überschritten. Also,
ja.
Aber klar, natürlich, wir sind eine Familie, ja. Mit so einer Diagnose, ja, da ändert sich wirklich richtig viel. Ja, wenn ich mit wenigen Worten mal meine Frau zum Zeitpunkt vor der Erkrankung beschreiben soll, da fällt mir einfach nur ein, kerngesund, klug, schlank, sportlich, vital, stark, ausgeglichen, naturnah, sehr ernährungsbewusst, rein gar nichts hat bei ihr auf eine bevorstehende Krankheit hingedeutet. Wir mussten ja, wie bereits erwähnt, nur wenige Tage auf die korrekte Diagnose warten. Also zunächst sprach man von einer transversen Myelitis. 2 Tage danach fiel das erste Mal das, ja, Wort möchte ich nicht sagen, die Buchstabenfolge in MOSD. Was damit gemeint ist, wir hatten keine Ahnung. Dann wurde das Ganze noch verrückter. Dann hieß es, ja, mit AQP4 positiv im Serum. Also diese Aquaporin-Körper. Deshalb wussten wir auch gar nicht zunächst, was bedeutet das. Aber die Ärzte haben uns natürlich nicht im Unklaren gelassen, sondern aufgeklärt. Und danach, da recherchiert man ja auch selber, was das möglicherweise oder in dem Fall eigentlich sicher für unsere Zukunft zu bedeuten hat. Die Diagnose betrifft nicht nur meine Frau. Das betrifft tatsächlich wirklich die ganze Familie. Das war ein Schock für uns. Viele Krankheiten versprechen Heilung. Bei NMOSD ist es anders. Hier kann keine richtige Heilung in Aussicht gestellt werden. Wir hatten bisher in unserer sehr glücklichen Ehe viel gemeinsam gemacht. Sei es Volleyball im Sportverein, viele Wanderungen, Radtouren, aktive Urlaube, Saunabesuche, Spieleabende, den Garten gepflegt. Das alles wird in der bisherigen Form nicht mehr gehen. Wir haben das große Glück miteinander, dass wir uns sehr, sehr gut verstehen. Aus Liebe sind wir stets füreinander da gewesen und möchten das natürlich auch zukünftig so tun. Aktuell vertrauen wir auf die jetzt erst in den letzten Jahren speziell für NMOSD entwickelten Schubprophylaxen. Wir haben das Glück, dass es diese überhaupt gibt. Aber wir haben auch Angst vor den finanziellen Einschränkungen als Familie in der Zukunft. Bisher war ich Pendler in einem Vollzeitbeschäftigungsverhältnis. Ich habe die Arbeitsstelle jetzt aufgeben müssen, um im notwendigen Umfang für meine Familie da sein zu können. Das ist wirklich mit sehr, sehr großen finanziellen Einschränkungen verbunden. Es ist jedoch in unserem Fall optionslos, da auch Instrumente wie eine Familienpflegezeit das Pendlerproblem nicht lösen konnten. Wie es dazu für uns weitergehen soll, ist noch völlig offen.
Jetzt, also vielen, vielen Dank für die Offenheit. Das wird vielen Betroffenen sehr weiterhelfen zu wissen. Es geht anderen auch so. Und Berufsaufgabe ist natürlich, wow, ja, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Es ist natürlich wahnsinnig intensiv, dieses Erleben einer so seltenen Diagnose, und dass du tatsächlich hier deinen Beruf, deine Arbeitsstelle aufgeben musstest, weil die Pendlerzeiten nicht abzubilden sind in der Betreuung, in der Versorgung, in dem lange zu Hause weg sein. Das darf eigentlich nicht sein. Da gäbe es nämlich tatsächlich durchaus schönere Modelle als die Pflegezeit, die wir schon mal in einem anderen Podcast-Folge benannt haben. Jetzt hast du uns ja schon so ein bisschen mitgenommen in den Bereich Wie kommuniziert ihr? Wie seid ihr miteinander auf der Beziehungsebene unterwegs? Ich kenne es aber auch anders aus Beratungen, aus Hausbesuchen. Und da würde mich interessieren, ob ihr das auch kennt. Denn durchaus kommt es immer wieder auch mal zu Streitigkeiten, weil unsere Betroffenen, in dem Fall der NMOSD handelt es sich ja oft um junge Frauen oder um Frauen im selbstständigen Alter, sage ich mal, also voll im Leben stehend, sich um alles selbst kümmernd. Und plötzlich kommt da jemand und versucht, einem Dinge aus der Hand zu nehmen, weil es einfach nicht mehr geht. Diese Selbstständigkeit loszulassen, diese Eigenständigkeit zu verlieren, führt ganz, ganz oft zu Streit. Dieser schmale Grat zwischen Fürsorge und Bevormundung, den leben wir als pflegende Angehörige ja alle. Wie ist es denn bei euch? Und ich würde gerne mit Christine anfangen. Wie gut gelingt es dir denn, deine Tochter loszulassen, trotz der Erkrankung?
Ja, ich versuche es natürlich, sie loszulassen, weil ich weiß, sie ist eine sehr kluge, sehr selbstständige Frau. Aber manchmal braucht sie halt doch Hilfe. Und das sieht sie halt dann manchmal auch nicht ein. Und da muss man halt dann den richtigen Ton finden, sage ich jetzt mal, und die richtigen Argumente bringen, dann lässt sie sich auch überzeugen. Aber es ist sehr, sehr schwer. Wie gesagt, noch dazu, weil sie halt sehr selbstständig ist und sehr, sehr klug und sie hat ihren eigenen Kopf, soll sie auch haben, ist auch gut so. Aber ich habe halt immer Angst, dass sie sich übernimmt. Wenn es ihr gut geht, dann schreibt sie mir oder ruft mich an und sagt, jetzt morgen muss ich dahin, übermorgen muss ich dahin, am Wochenende bin ich auch nicht da. Da denke ich mir oft, mein Gott, Kind, was tust du dir eigentlich noch alles an? Mir wäre es dann schon am liebsten, wenn sie mal wenigstens am Wochenende sich ausruhen würde. Aber ja, das würde, weiß ich mit Sicherheit, zu einem Streit führen. Und die Klügere gibt nach. Ich bin ja schließlich schon etwas älter. Und ich weiß auch, wie ich meine Tochter nehmen muss. Und ich vertraue auch darauf, dass sie sich nicht so viel zumutet. Also ich hoffe und ich denke, dass sie weiß, wie viel sie sich zumuten kann, wann sie eine Pause einlegen muss, bevor es zu einem Streit kommt.
Ja, es ist wichtig, Streit zu vermeiden. Da hast du vollkommen recht. Da muss man manchmal auch dann der Klügere oder die Klügere sein in dem Fall.
Ganz genau.
Und Matthias, bei euch kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es darüber Streitigkeiten gab, so wie du bisher mit mir gesprochen hast. Gab's das aber dann doch? Seid ihr jetzt schon in so kurzer Zeit in so einer Klarheit in eurer Beziehung gekommen, dass ihr das schon durch habt? Gab's tatsächlich bei euch auch mal Streit über die, ja, über die Differenz zwischen ich will dir nur helfen und lass mich in Ruhe?
Ja, Markus, ich glaube, für den Punkt, da sind wir einfach ein schlechtes Beispiel, in Anführungszeichen. Ja, es ist gar nicht einfach, mit meiner Frau in Streit zu geraten. Deshalb hatten wir tatsächlich keine einzige Streitsituation. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, ihr nicht Aufgaben abzunehmen, welche sie gerne macht und die sie selbst auch durchführen kann. Das würde sie überhaupt nicht als Entlastung empfinden. Für mich als Ehemann ist es eben trotz guter Beschreibung von ihr der Symptome einfach gar nicht möglich, mich in ihre Situation auch nur entfernt hineinzuversetzen. Wenn meine Frau Kopfweh hat oder sie hat Corona, dann kann ich das nachfühlen. Bei den von ihr beschriebenen Empfindungsstörungen von NMOSD, da gelingt mir das in ganz großen Teilen überhaupt gar nicht. Aber wenn ich meiner Frau gut zuhöre und auf sie eingehe, dann ist jedem Streit der Nährboden entzogen. Und wir haben das Glück, dass genau das bei uns hervorragend klappt.
Und jetzt hast du ja schon in der Eingangsfrage zum Thema Hobby auch so ein bisschen gesagt, du hast was für dich gefunden, um für dich selbst fürsorglich zu sein, auf dich selbst zu achten. Auch Christine hat die Frage mit beantwortet, dass es eben Möglichkeiten gibt, nicht unterzugehen, wie so vielen Angehörigen von Menschen mit chronischen Erkrankungen geht, die dazu neigen, sich aufzuopfern und die eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Jetzt haben wir ja aber schon ganz viel gehört in den letzten Minuten, welche massige Zahl an Belastungen von so vielen verschiedenen Stellen auf einen einwirkt. Jetzt müssen wir ja vielleicht darüber hinausgehen zu sagen, ja, wir machen Yoga und wir machen bewusstes Atmen und wir machen autogenes Training und wir stricken Socken und machen Ahnenforschung oder ich gehe angeln. Also wir müssen ja ein bisschen tiefer reinschauen, auch Wege zu finden, diese Mehrfachbelastung für einen selbst loszulassen und besser für sich selbst zu sorgen, obwohl man eben so viel Belastung hat. Und da würde mich tatsächlich von Christine interessieren, du hast nämlich schon so ein paar kleine Impulse dazu gegeben, nämlich auch mal eigene Grenzen akzeptieren, einfach mal Streit sein lassen, die Klügere sein. Hast du irgendwann mal Schuldgefühle erlebt, weil du die Mama bist von einer jungen Frau mit einer schweren neurologischen Erkrankung?
Immer.
Immer.
Mhm. Immer. Also ich hatte Schuldgefühle, weil meine Schwiegermutter MS hatte. Ich hatte Schuldgefühle, weil mein Mann MS hatte. Ich habe jetzt Schuldgefühle und ich kann die auch nicht ablegen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen sollte. Weil wenn man 3 Personen in der Familie hat, die schwer krank sind und man selber ist, sage jetzt einmal zu 99% gesund, dann denkt man sich oft, warum bin ich nicht krank geworden? Warum muss jetzt meine Tochter krank werden? Sie ist noch so jung, sie hat noch ihr ganzes Leben vor sich. Hätte es doch lieber mich getroffen. Das sind Gefühle, die man, ich glaube, das muss jeder für sich selber auch finden, weil ich bin ja ein bisschen Sensibelchen, sage ich mal. Und ich stecke das sowas nicht leicht weg. Ich bin zwar nach außen immer cool und beruhige die anderen immer und sage, das wird schon und so. Aber tief in mir drinnen sieht es ganz anders aus. Das, glaube ich, werde ich auch mein Leben lang nicht mehr ablegen können.
An dieser Stelle der Hinweis, wenn Mann oder Frau mit Schuldgefühlen zu tun hat oder mit anderen Dingen, die man nicht verändern kann, es gibt hier professionelle Hilfe. Das kann man immer in Anspruch nehmen. Das funktioniert nicht bei jedem. Es ist nicht für jeden das Richtige. Aber ich muss zumindest darauf hinweisen, dass man hier tatsächlich psychotherapeutisch vielleicht mal drauf schauen könnte, ob es hier eine Verbesserung der Situation gäbe dadurch. Ja, und das ist natürlich jetzt eine harte Nummer, die uns Christine hier mitgibt. Ja, also natürlich, sie ist sehr intensiv mit 3 Betroffenen gesegnet. Das ist natürlich nochmal eine Potenzierung der Aufgaben und der Belastung und tatsächlich auch der Schuldgefühle. Das ist also alles nachvollziehbar. Aber man muss trotzdem lernen, gut für sich selbst zu sorgen, den Ist-Zustand akzeptieren und nicht aufhören zu kämpfen für bessere Versorgung, für gute Bedingungen, aber schon aufhören, Dinge, die man nicht ändern kann, zu bekämpfen. Das funktioniert nicht. Man muss einfach gucken, eigene Grenzen akzeptieren. Und an dieser Stelle soll auch noch der Hinweis erlaubt sein, bitte holt euch Hilfe. Ja? Ihr da draußen, ihr seid nicht alleine. Es gibt hier Mechanismen, die greifen. Es gibt hier Unterstützungsangebote und zwar viele. Dafür gibt's unter anderem auch Beratungen. Also bitte, ihr müsst es nicht alleine durchstehen. Ja, jetzt wollen wir aber so langsam schon rausgehen. Und dazu möchte ich aber von Matthias noch etwas wissen. Und ich würde mich dafür interessieren, was du mit deiner für mich im ersten Eindruck sehr positiv lebensbejahenden Art und Weise denn anderen Angehörigen von Menschen mit NMOSD mit auf dem Weg geben möchtest. Gibt es da was?
Ja, da fallen mir durchaus einige Dinge ein, die ich jetzt in diesen Monaten mit dieser Krankheit im Erleben da dazu gelernt habe. Das erste wäre, zeige als Angehöriger dass zu Hause alles gut läuft, insbesondere wenn da Zeiten da sind, wo der Betroffene in der Klinik ist oder in der Reha ist. Dann, wenn ein akuter Schub da ist, ich denke, da muss man wirklich stets für den Angehörigen da sein. Außer er lehnt es ab und möchte es wirklich nicht. Dann wichtig scheint mir auch noch, wegen dem Wesen der Krankheit der Hinweis zu sein, wecke keine falschen Hoffnungen. Die Krankheit bleibt leider. Also muss sich der Erkrankte mit dem neuen Ich, wie auch immer, identifizieren. Im persönlichen Umfeld empfehle ich, offen damit umzugehen. Vor allem die Tatsache, dass sich diese Symptome eben nicht oder kaum bessern, macht das Ganze für die Außenstehenden so unbegreiflich. Da hilft tatsächlich nur, darüber aufzuklären. Für Perfektionismus ist eine solche Lebensphase vollkommen ungeeignet. Wer diesen Anspruch hat und ihn beibehalten möchte, wird scheitern. Dann, man muss tatsächlich für insbesondere diese akuten Schubphasen seine eigenen Bedürfnisse für gewisse Zeiträume völlig zurückstellen mal. Wir kommunizieren schon immer regelmäßig, offen und ehrlich miteinander. Dadurch entstehen keine Missverständnisse. Deshalb hatten wir durch die Erkrankung keinen Änderungsbedarf. Dabei sprechen wir auch über unsere Sorgen und Ängste. Wichtig ist es, eine sich aufbauende Überforderung rechtzeitig zu signalisieren, bevor es zu negativen Folgen kommt. Gerade wenn man sich schon so lange kennt, sind die Bedürfnisse des Partners kein Geheimnis mehr. Durch die Erkrankung ändert sich das alltägliche Leben jedoch so gewaltig, dass jetzt Veränderungen in den Bedürfnissen entstehen. Für dieses Thema lohnt es sich, gemeinsam Zeit zu investieren. Aber irgendwann ist ja so ein Abschnitt auch wieder vorüber und danach muss man auch wieder nach neuen Lösungen für die Bedürfnisse suchen. Ich habe mir so einen Satz immer gemerkt: Mache das, was dich stärkt. Nur wenn du selbst gesund bleibst, kannst du auch künftig unterstützen. Das ist dann der Super-GAU, wenn man selbst dann aufgrund des Gesamtgeschehens dann auch noch erkrankt. Es hilft, die Pflege von Kontakten zu Betroffenen und überhaupt zu den mit dem Thema involvierten Menschen. Das Internet bietet hier wirklich eine Reihe an Möglichkeiten. Gerade bei so einer seltenen Erkrankung finde ich das besonders wichtig. Vielleicht dürfen wir ja noch erleben, wenn wir ganz viel Glück haben, dass es Mittel und Wege mal geben wird, die diese Nervenbahn wieder heilen.
Ja, ein schöner Wunsch von dir zum Glück. Vielen, vielen Dank. Das wünschen wir natürlich allen Betroffenen und allen Angehörigen der Betroffenen, dass die Medizin weiter große Fortschritte macht. Es gibt ja hier durchaus international für andere Erkrankungen Ansätze. Ich hoffe sehr, dass wir dann noch zu unserer Lebzeit dann hier eine Heilung erleben dürfen. Christine, hast du noch eine Ergänzung? Hast du vielleicht einen Rat für Eltern von Kindern mit NMOSD?
Auf alle Fälle Hilfe holen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Weil alleine ist es fast nicht zu toppen. Auch wenn es nur mal eine Stunde ist, dass man mal spazieren gehen kann, seinen Kopf freikriegen, ohne dass man Angst haben muss. So Gott, hoffentlich passiert jetzt nicht ausgerechnet in dieser Zeit was, weil es ist ja immer im Hinterkopf. Oder dass man sagt, ich nehme jetzt mal 2-3 Tage Auszeit. Es gibt Pflegedienste und da muss ich sagen, da hat mein Mann leider, war strikt dagegen. Und das ist was, das würde ich so nicht mehr machen. Dass ich ihm oder einer kranken Person den Gefallen tue, keinen Pflegedienst in Anspruch zu nehmen, nur weil dieser oder diese das nicht will. Also das war einer meiner Fehler, dass ich da so nachgiebig war. Im Nachhinein gesehen. Und darum kann ich nur jedem empfehlen, holen Sie sich alle Hilfe, die es gibt.
Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, in eurem stressigen Alltag hier Platz zu suchen für diese Podcast-Aufnahme. Toll, dass ihr dabei wart. Danke für die Einblicke in euer Familienleben, in euer Gefühlsleben. Und ich möchte noch kurz das Thema Austausch aufgreifen. Denn ich erlebe es im täglichen Arbeiten sehr oft, dass sich zu wenig ausgetauscht wird. Dabei müsste es gerade bei NMOSD nicht sein. Wir haben mit der Homepage von Nemos, mit verschiedenen Internetforen oder auch mit Wir und NMO auf den sozialen Medien von Matthias Fuchs, dem deutschen Vertreter der Patientenorganisation von der Samira Foundation, haben wir wirklich die Möglichkeit, in Kontakt zu gehen, miteinander vernetzt zu sein. Und bitte nutzt diese modernen Wege. Es gibt natürlich auch offline im echten Leben Selbsthilfegruppen für Eltern, Pflegebedürftiger, junge Erwachsene, für pflegende Partner. Da würde man sicherlich bei solchen entsprechenden Internetseiten euch auch unterstützen können, da was anzubieten oder darauf hinzuweisen. Ich sage Danke an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Toll, dass ihr dabei wart. Toll, dass ihr uns die Treue haltet und alle Folgen so fleißig weiterhört. Ich persönlich würde mich freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst, also auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens den Daumen, das Followen, das Herzchen, wie auch immer das in eurer Podcast-Plattform aussieht, tut es gerne, abonniert uns auch bei YouTube und ich freue mich auf die nächste Folge und wie immer, reinhören lohnt sich.
Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten.